Guten Morgen von meiner Seite auch. Ja, Janette hat schon gesagt, das Jahr ist noch nicht so alt. Ziemlich genau sind es 10%, die wir jetzt hinter uns haben. Heute ist der 6. Februar. Und wir sind so seit circa 6 Wochen im Jahr unterwegs. Wie geht's dir nach diesen ersten Wochen? Wie bist du in dieses Jahr gestartet? Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die so einen Jahreswechsel als gar nichts Besonderes empfinden. Und du sagst, weiter, immer weiter. Vielleicht ist so ein Jahreswechsel wirklich nichts Besonderes für dich. Vielleicht ist es aber auch so, wie Janette es schon so ein bisschen angesprochen hat und auch Clara und Fridolin, du nimmst dir irgendwas vor zum Jahresbeginn. Die DAK hat eine Umfrage gemacht, letztes Jahr im November. Und zwar hat sie ungefähr 1000 Menschen in Deutschland befragen lassen, was sind eure guten Vorsätze für 2022? Und jetzt frage ich euch, was denkt ihr, was steht ganz oben? Abnehmen. Sport. Urlaub. Ja. Weniger arbeiten. Jonathan, ich sehe dich nicht, jetzt sehe ich dich. Ja, interessanterweise, das weniger arbeiten kommt in eine gute Richtung. Stress vermeiden oder abbauen steht ganz oben für 64%. Mehr Zeit für Familie und Freunde auch 64%. Und interessanterweise, die Clara kannte diese Umfrage nicht, das Abnehmen kommt erst ein bisschen weiter unten, gerade so ein Drittel. Vielleicht sind wir Deutschen einfach so schlank, ist ja auch gut. Ja. Es ist interessant, dass an erster Stelle steht Stress abbauen und mehr Zeit für Familie und Freunde. Vielleicht sagst du ja, die Sache mit den Vorsätzen ist eigentlich nichts für mich, das brauche ich nicht, das mache ich nicht. Aber egal, ob wir irgendwelche guten Vorsätze fassen oder nicht, ich denke, jeder von uns macht sich seine Gedanken, was denn so werden könnte und was uns für das neue Jahr wichtig ist. Wann werden wir Urlaub machen? Und wohin wollten wir schon immer mal reisen? In Zeiten von Corona vor allem die Frage, wohin können wir denn überhaupt reisen? Was können wir uns leisten? Was gibt es im Haus und im Garten zu tun? Welche Renovierung steht an? Was ist vielleicht gar nicht so unbedingt notwendig, aber irgendwie nice to have? Und vielleicht können wir es uns ja dieses Jahr wirklich leisten. Und dann, das geht in die Richtung dieser zweiten Antwort von der DAK-Umfrage, mehr Zeit für Familie und Freunde. Vielleicht sind da wirklich so Überlegungen, dass ich sage, ja, ich möchte in bestimmte Beziehungen investieren. Ich möchte wieder Kontakte aufbauen zu Menschen, mit denen ich schon lange nichts mehr zu tun hatte. Vielleicht gibt es aber auch Überlegungen in beruflicher Hinsicht, was die Ausbildung betrifft, was die Schule betrifft, was den Sport betrifft oder das Studium. Und ich denke, dass es in all diesen Bereichen ganz wichtig ist und auch normal ist, dass wir uns Gedanken machen zum Jahresbeginn oder auch wenn man einen Geburtstag feiert oder irgendein Jubiläum. Und es ist gut, dass wir träumen, dass wir planen, dass wir Wünsche haben, dass wir uns Ziele setzen und die dann auch mehr oder weniger konsequent oder leidenschaftlich verfolgen. Vielleicht hörst du das und denkst, nein, bei mir ist das nicht so. Bei mir ist das anders. Ich habe gerade keine Träume und Wünsche. Ich habe im vergangenen Jahr ganz schwere Zeiten erlebt. Zeiten mit Verletzungen, mit Schmerz, mit Ängsten, mit Enttäuschung. Vielleicht geht es dir gerade so, wie wenn du rausguckst und das graue und stürmische Wetter siehst und du sagst, ich habe eigentlich momentan keine großen Erwartungen ans Leben. Und wenn ich keine Erwartungen habe, können sie auch nicht enttäuscht werden. Ich bin froh, wenn ich einfach nur den Tag hinter mich bringe. Ich stehe morgens auf, arbeite den ganzen Tag, falle dann ins Bett und bin froh, wenn es geschafft ist. Oder aber du sagst, naja, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben. Und nun bin ich in einem Alter, da brauche ich gar keine Träume mehr zu haben. Der größte Teil meines Lebens liegt doch schon hinter mir. Und ich erwarte auch nichts Besonderes mehr. Und im Alter muss ich mich halt damit abfinden, dass manches beschwerlicher wird, dass vieles nicht mehr geht. Das ist nun mal so. Wenn die Jungen ihre Visionen und Träume haben, die dürfen gern raus aufs Meer. Aber für mich ist das nichts mehr. Ich weiß nicht, welche oder ob überhaupt eine dieser Beschreibungen zu dir und zu deiner Lebenssituation passt. Aber egal, wo du dich gedanklich gerade befindest, will ich dir die Frage stellen, die Janette vorhin zu Beginn schon genannt hat, das Thema unseres Gottesdienstes: Was willst du wirklich? Stell dir vor, du stehst jetzt in deinem Badezimmer oder vor deinem Kleiderschrank, vor dem Spiegel und stellst dir genau diese eine Frage. Was willst du wirklich? Was will ich wirklich? Ich denke, es ist echt wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Und ich glaube, dass diese Frage in uns immer irgendwie mitschwingt. Vielleicht ganz tief verborgen oder verschüttet. Da sind Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Erwartungen ans Leben. Vielleicht lasse ich sie oft gar nicht zu, weil um mich herum ganz viele sagen, was ich zu wollen habe. Weil unser Beruf, unser Alltag, unser persönliches Umfeld uns ein Lebenssystem vorgeben, in dem gar nicht viel Platz ist für Träume und für Erwartungen und für eine intensive Beschäftigung mit dieser so wichtigen Frage. Wie hat Fridolin es vorhin ausgedrückt? Die Erwachsenen haben auch immer Pläne, aber oft keinen Plan. Doch tief in uns drin glaube ich, dass da eine Sehnsucht ist nach Leben, nach Erfüllung, nach Sinn, nach mehr. Und vielleicht merken wir auch an der einen oder anderen Stelle, dass das, womit wir versuchen, diese Sehnsucht zu füllen, nicht ausreicht oder auch nur zeitweise anhält. Finanzielle Unabhängigkeit, sportlicher oder beruflicher Erfolg, tolle Urlaube, erfüllende Hobbys, Ansehen bei Kollegen und Freunden, Gesundheit, alles schön und gut. Aber ist es das wirklich, was ein erfülltes Leben letztlich ausmacht? Wenn ich nämlich all das oder einen Teil davon nicht habe, ist mein Leben dann schlecht oder wertlos? Wie kommen wir also weiter mit dieser Frage, was wir wirklich wollen und wie das mit dem erfüllten Leben ist? Ich denke, um auf diese Frage eine Antwort zu finden, ist es wichtig, diese Frage jemand anders zu stellen, nämlich Gott diese Frage zu stellen. Was willst du wirklich, Gott? Vielleicht bist du der Meinung, dass du diese Frage gar nicht zu stellen brauchst, weil Gott für dich ganz weit weg ist. Wer bin ich, dass sich ein Gott, wenn es ihn denn überhaupt geben sollte, für mein Leben interessiert? Aber vielleicht hast du Gott diese Frage auch schon das ein oder andere Mal gestellt, weil du Gott einfach nicht verstehst, sein Handeln oder auch sein Nichthandeln in deinem Leben und in der Welt, weil du enttäuscht bist von Gott. Gott, was um alles in der Welt willst du wirklich? Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich an ganz vielen Stellen vor allem eins. Gott will, dass wir leben. Er will nicht, dass wir einfach so vor uns hinleben und uns von Tag zu Tag hangeln, sondern dass wir ein Leben mit Sinn und Erfüllung haben. Ein erfülltes Leben, das unabhängig ist von Gesundheit, von Karriere, von Erfolg, von Einfluss, von Wohlstand und glücklichen Beziehungen. Und dieses erfüllte Leben gibt es laut Gott nur in Verbindung mit ihm, wenn wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Von Anfang an war es Gottes Plan, dass er uns bei sich haben wollte. In ganz, ganz enger Gemeinschaft mit ihm. Das lesen wir auf den allerersten Seiten der Bibel. Gott erschafft den Menschen, Mann und Frau, zu seinem Spiegelbild, zu seinem Ebenbild. Wir sind kein Zufallsprodukt. Es ist unsere Bestimmung, in Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer, zu leben. Der Apostel Paulus formuliert das zu Beginn seines Briefes an die Gemeinde in Ephesus so: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Was lesen wir hier über das, was Gott wirklich will? Erstens, er hat uns von allem Anfang an dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Zweitens, er hat uns vor der Erschaffung der Welt bereits erwählt, mit dem Ziel, dass wir einmal heilig und ohne Schuld vor ihm stehen können. Und drittens, er hat uns erwählt, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe zu leben. Paulus sagt, genau das ist unsere Bestimmung. So hat Gott sich das gedacht. Wir Menschen haben eine göttliche Bestimmung. Wir sind von Gott erwählt. Und bei einer Wahl hat der Gewählte immer die Entscheidung, die Wahl anzunehmen oder abzulehnen. Nimmst du die Wahl an? Nimmst du deine Bestimmung an? In Bedienungsanleitungen von technischen Geräten findet man oft den Begriff bestimmungsgemäße Verwendung oder bestimmungsgemäßer Gebrauch. Der Manfred weiß das als QM-Mensch. Was steckt dahinter? Ein Gerät oder eine Maschine oder ein Werkzeug ist für eine bestimmte Anwendung gedacht, für einen bestimmten Einsatzbereich. Ja, so ist ein Hammer dazu gedacht, einen Nagel in die Wand zu schlagen und eben nicht eine Schraube. Und eine Schraube ist eben nicht dazu gedacht, ein Nagel zu sein, sondern eben eine Schraube. Und ein Hammer ist kein Schraubendreher. Es geht darum, einen Gegenstand, eine Maschine, ein Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Wenn ich das nicht tue, hat das Folgen. Für den Gegenstand selbst oder eben einen anderen Gegenstand, für mich selbst oder auch für andere, die ich eventuell damit gefährde. Genauso ist es mit uns Menschen. Wenn wir nicht unserer Bestimmung gemäß leben, hat das Konsequenzen. Wenn Gott uns dazu bestimmt hat und erwählt hat, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben und wir das nicht tun, dann hat das Folgen für unser Leben. Und davon lesen wir in der ganzen Bibel und wir sehen es durch die Geschichte hindurch, welche Folgen es eben hat, wenn wir Menschen lieber getrennt von Gott leben und unser eigenes Ding machen. Aber zum Glück ist Gott nicht wie der Hersteller irgendeines Gerätes, der keine Haftung übernimmt, wenn ich dieses Gerät falsch einsetze. Gott sieht, dass der Mensch sein Leben nicht bestimmungsgemäß lebt und es ist ihm eben nicht egal. Er möchte, dass der Mensch seine eigentliche Bestimmung wiederentdeckt. Was willst du wirklich, Gott? Mensch, dass du erkennst, dass du mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter bist, dass du befreit von Schuld leben darfst, dass du ein Leben in meiner Gegenwart und erfüllt von meiner Liebe leben darfst. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. In Jesus Christus zeigt sich am deutlichsten, wie sehr Gott uns das Leben wünscht und dass er, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn, derjenige ist, in dem wir echtes Leben haben. Davon spricht ja auch Paulus in seinem Brief an die Epheser. Und Jesus selbst macht deutlich, dass Leben nach seinem Willen, nach Gottes Willen, untrennbar mit seiner Person verbunden ist. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Hier geht es um eine Qualität von Leben, die mit dem, was wir hier zu erreichen versuchen, nicht vergleichbar ist. Denn wir erleben doch immer wieder, dass das, was wir haben und erreichen, dann doch nur für eine gewisse Zeit Bestand hat. Aber Jesus selber sagt, ich verspreche euch Leben im Überfluss. Und das Leben, erfülltes Leben, ist in der Beziehung zu ihm zu finden. Und zwar nur dort. Das ist tatsächlich die unerhört intolerante Aussage von Jesus, die so gar nicht zu unserer heute sehr pluralistischen Weltsicht passt. Und was bedeutet also dieses Leben, von dem Jesus spricht? Erstens, ich bin von Gott geliebt und angenommen. Das Leben, von dem Jesus spricht, ist ein Leben in Frieden mit Gott und in Gemeinschaft mit Gott, der mich liebt und unendlich wertschätzt. Ich bin angenommen und muss mich nicht mehr um Liebe bemühen. Ich bin ein Kind Gottes. Zweitens, mein Leben ist in Gottes Hand. Es ist ein Leben, in dem ich mit meiner eigenen Machtlosigkeit umgehen kann, weil ich weiß, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Ihm entgleitet nicht die Kontrolle. Fürchtet euch nicht. Diesen Satz lesen wir ganz oft in der Bibel. Und das sagt nicht irgendjemand. Das sagt der, der die Welt geschaffen hat und sie in seiner Hand hält. Wenn nicht er, wer könnte sonst sagen, fürchtet euch nicht. Und das Dritte, durch Jesus Christus habe ich ewiges Leben. Jesus spricht von einem Leben, das über unser biologisches Leben hinaus auch hier auf der Erde Bestand haben wird. Es gibt mehr als dieses eine Leben, das sich aus Atomen, Molekülen, Proteinen, DNA und Hirntätigkeit zusammensetzt. Paulus spricht in seinem Text an die Epheser, den wir vorhin gelesen haben, von der himmlischen Welt. Dass es über das hinaus, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, mehr geben soll, ist für den aufgeklärten, materialistisch denkenden Menschen von heute schwer zu greifen. Aber im Alten Testament lesen wir aber von dem großen König Salomo, der sagt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Eine Sehnsucht, ein Gespür für etwas, was weit über das hinausgeht, was wir mit unseren biologischen Sinnen wahrnehmen können. Salomo sagt auch, dass der Mensch dieses Werk nicht ergründet. Wir haben nur eine sehr beschränkte Sicht von den Dingen. Wir können vieles nicht begreifen. Und wir verlassen uns natürlich erstmal auf das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können und vor allem oder ganz oft auch wissenschaftlich erklären können. Aber vielleicht spürst du ja in manchen Situationen, dass es da mehr geben muss. Und da ist tief drin die Sehnsucht, dass das hier doch nicht alles sein kann. Und Jesus Christus selber ist derjenige, der an Ostern gezeigt hat, dass es hier nicht um irgendeine Illusion geht, um eine schöne Wunschvorstellung, die sich der Mensch zurechtbastelt und sich so das Leben schönredet. Ja, danach kommt noch irgendwas und es gibt bestimmt einen Himmel. Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Er hat durch seinen Tod diese Kluft zwischen Gott und mir überbrückt. Er hat den Weg freigemacht zu Gott. Und an Ostern, besonders da, hat er gezeigt, dass der Tod eben nicht das Ende bedeutet. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ich bin von Gott geliebt und angenommen. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und durch Jesus Christus habe ich ewiges Leben. Das macht echtes Leben aus. Diese Perspektive ist ganz entscheidend für mein Leben im Hier und Jetzt. Dieser Blick kann mir helfen, mich selbst und auch mein Leben, das, was ich erlebe, gesund einzuordnen, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen. Wenn ich diese drei Grundpfeiler als Fundament habe, kann ich gelassener leben. Nein, das Leben hier ist mir dann nicht egal oder gleichgültig. Und die Menschen herum, diese Erde, auf der ich lebe, sind mir wichtig. Aber ich kann das, was ich hier erlebe, in ein viel größeres Bild einordnen. Diese drei Grundpfeiler, die führen dann auch nicht zu einer Weltflucht, sondern dazu, dass ich weiß, zu wem ich gehöre und wohin ich gehe. So kann ich mein Leben hier verantwortungsbewusst und bestimmungsgemäß leben. Und ja, ich darf das Leben auch genießen und mich an dem erfreuen, was Gott mir schenkt. Und ja, ich darf mich auch auf den Urlaub freuen. Ich darf Spaß an meinem Beruf, an meinem Sport haben. Ich darf auch ein Haus bauen und gute Beziehungen zu Menschen haben, die mir wichtig sind. Aber ich brauche mein Leben und meine Erfüllung nicht darin zu suchen. Ich brauche mich nicht daran festzumachen, wenn ich meine eigentliche Bestimmung gefunden habe. Dann sortieren sich die Dinge anders. Gott, was willst du wirklich? Wir lesen in der Bibel von Jesus, wie er ganz normale, einfache Menschen einlädt und sagt, komm und folge mir nach. Lerne von mir. Vertraue mir dein Leben an. Und wir lesen, dass Menschen einfach alles stehen und liegen lassen und mit Jesus gehen. Das ist übrigens nicht nur damals vor 2000 Jahren passiert, sondern seitdem immer wieder, dass auf einmal das Geschäft, der eigene Besitz, ja manchmal sogar die eigene Familie zurückgelassen werden, weil Jesus sagt, komm und folge mir nach. Bei mir hast du das Leben. Jesus verspricht nicht, dass dieses Leben glatt gebügelt und ohne Hindernisse läuft. Er verspricht auch nicht, dass es keine schwierigen oder sogar wirklich schlimmen Zeiten geben wird. Er macht seinen Schülern damals immer wieder klar, dass es nicht einfach ist, diesen Weg mit ihm zu gehen, weil es so gar nicht zu dem passt, was die Welt unter Leben versteht. Denn wenn die Menschen ohne Gott ihre Bestimmung suchen und leben wollen, dann passt jemand da nicht rein, der so radikal und so ganz unpluralistisch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn es unsere Bestimmung ist, Gottes Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln, zu Gottes Ehre zu leben, erfüllt von seiner Liebe und in seiner Gegenwart, dann ist das ein spannender Weg, auf den wir uns begeben. Dann ist das keine Sache, die sich nur sonntags in irgendwelchen Kirchenbänken oder hier in diesem Raum abspielt. Jesus sagt, komm und folge mir nach. An Jesus glauben, mit ihm zu leben, heißt unterwegs sein. Im Alltag zu entdecken, wie Jesus ist, wie er die Menschen sieht, wie er mit den Menschen umgeht und wie er alles in ganz enger Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater, erlebt. An Jesus glauben heißt, ihm zu vertrauen und Stück für Stück von ihm zu lernen und ihn zu bitten, dass er mir die Dinge wichtig macht, die ihm wichtig sind. Und jetzt? Was macht der Blick auf das, was Gott wirklich für dich und für mich will, mit der Frage, die ich mir selbst vor dem Spiegel stelle? Diese Frage ist wichtig, egal wie du gerade zu Jesus, zu Gott, zum Glauben stehst. Und sie ist wichtig, egal wie alt du bist und in welcher Lebenssituation du dich befindest. Denn es geht darum, dass du deiner Bestimmung gemäß lebst. Darum ist es so wichtig, dass du dir diese Frage stellst, was will ich wirklich, dass du dir Raum und Zeit dafür nimmst. Das ist in unserer Zeit natürlich nicht leicht, denn es gibt immer was zu tun. Und es gibt genug, wovon wir uns ablenken lassen. Und es ist ziemlich einfach, dieser Frage aus dem Weg zu gehen oder sie eben auf später zu verschieben. Ich denke, einige von euch haben in der vorletzten Woche mitbekommen, dass Max Eberl, der Sportdirektor von Mönchengladbach, seinen Rücktritt erklärt hat in einer sehr emotionalen Pressekonferenz. Die Erwartungen von außen, die mediale Dauerpräsenz, alles, was seine berufliche Situation mit ihm gemacht haben, das alles hat ihn an einen Punkt gebracht, an dem er die Reißleine ziehen musste. Und ich glaube, er hat auf die Frage, was will ich wirklich, zumindest schon mal die eine Antwort gefunden, dass es so nicht weitergeht und dass er so nicht weitermachen will und kann. Bei manchen führt erst eine schwere Krankheit, ein Unfall oder eine schwierige Lebenssituation dazu, dass sie sich mit den wichtigen Fragen auseinandersetzen. Aber muss es erst so weit kommen? Und wer sagt mir, wie lange ich damit warten kann, mir diese Fragen zu stellen? Die Studentin in Heidelberg, die neulich von ihrem Kommilitonen erschossen wurde, die beiden jungen Polizisten, die am Montag ermordet wurden, sind sehr wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass ihr Leben so plötzlich zu Ende geht. Ich weiß nicht, ob sie sich über die wichtigen Fragen des Lebens Gedanken gemacht haben, aber gerade solche Ereignisse machen uns doch sehr schmerzhaft bewusst, dass jeder Tag auch mein letzter sein könnte. Habe ich diese unumstößliche Tatsache im Blick? Und egal, welche Anstrengungen wir Menschen unternehmen, unser Leben hier so lange wie möglich, so schön, gesund und perfekt wie möglich zu machen, die Sterberate liegt immer noch bei 100%. Und genau deshalb ist es wichtig, dass ich mir darüber Gedanken mache, wohin ich gehöre, wohin ich gehe und was mir wirklich wichtig ist. Jesus stellt sehr klar die Frage, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben, seine Seele verliert? Vielleicht ist es also gerade jetzt noch ziemlich zu Beginn des neuen Jahres wichtig, sozusagen eine Art innerlichen Neujahrs- oder Frühjahrsputz zu machen. Die Seele aufräumen, das rauswerfen, was mir nicht gut tut. Gründlich durchlüften und das loslassen, was mich gefangen hält. Und Gott bitten, dass er frischen Wind in mein Leben hineinbringt. Und nutzt vielleicht diesen Frühjahrsputz dazu, Gott deine Fragen zu stellen. Vielleicht zum ersten Mal, aber auch vielleicht zum wiederholten Mal. Stell Gott deine Fragen und such bei ihm nach Antworten. Die Bibel ist ein Buch voller Lebensgeschichten von Menschen, die allesamt keine perfekten Menschen waren und die viele, viele Fragen hatten. Aber Gott hat mit diesen Menschen Geschichte geschrieben, ist seinen Weg mit ihnen gegangen. Und er hört nicht auf, mit Menschen, ganz einfachen wie du und ich, Geschichte zu schreiben. Denn er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns und dass wir unsere Bestimmung entdecken und danach leben. Rede mit Gott. Stell ihm deine Fragen im Gebet und sei ehrlich mit ihm. Sag ihm, wo du ihn einfach nicht verstehst, wo du zweifelst. Gott hat versprochen, Jesus hat versprochen, wer zu mir kommt, wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht abweisen. Ganz egal, mit welchen Fragen und Zweifeln du zu mir kommst. Und wenn du dich auf den Weg mit Gott machst, dann such dir Menschen, die dich auf diesem Weg begleiten. Such dir gute Begleiter, denn wenn du ein Ziel erreichen willst, brauchst du Menschen an deiner Seite und du brauchst die richtigen Leute an deiner Seite. Vielleicht musst du auch überlegen, ob bestimmte Menschen nicht ganz so gut sind für dich und welche Menschen die besseren Begleiter für dich wären. Menschen, die dich ermutigen, auf dem Weg weiterzugehen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Menschen, die mit dir kämpfen und für dich beten. Menschen, die dich auch korrigieren dürfen und auf Gott hinweisen. Ich wünsche dir, dass du dich auf diesen Weg machst, dass du Sehnsucht danach hast, dieses Leben, das Gott für dich bereithält, zu entdecken. Vielleicht wagst du heute einen ersten Schritt und sagst, ja, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will entdecken, was du dir unter Leben wirklich vorstellst. Vielleicht sagst du das heute aber auch nicht zum ersten Mal, sondern nach langer Zeit mal wieder bewusst, Jesus, sei du bitte der Mittelpunkt in meinem Leben. Tag für Tag, Schritt für Schritt, hab Erwartungen an Gott. Sei offen, sei neugierig, auch für Neues. So wie du Pläne für deinen Urlaub machst oder auch für die anstehenden Renovierungsarbeiten im Haus, frag Gott, wo willst du mit mir hin? Wo soll die Reise hingehen? Und wo gibt es in meinem Leben oder in meinem Glauben Renovierungsbedarf? Vielleicht oder wahrscheinlich sogar eher ganz bestimmt wird es an der einen oder anderen Stelle auch unbequem, wenn Gott uns Dinge klar macht, die zu ändern sind. Oder wenn ein Etappenziel auf dieser Reise so ganz anders aussieht, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Vielleicht sträube ich mich auch gegen irgendwas, weil ich doch lieber in meinen alten Sicherheiten bleibe, mich da wohlfühle und weil alle um mich herum das doch eigentlich genauso machen. Es wird auch nicht einfach nur geradeaus und ohne Hindernisse gehen. Aber wenn das der Weg ist, den ich gemeinsam mit Jesus Christus gehe, mit dem, der von sich sagt, dass er das Leben ist und mir ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott gibt, was kann mir denn dann Besseres passieren? Amen.
Ich möchte noch beten und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns wieder neu ins Nachdenken, ins Fragen gebracht hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Frage mit hineinzunehmen in unseren Alltag. Was willst du wirklich, Gott? Und dass wir dem nachgehen. Und ich danke dir dafür, dass du uns antworten möchtest, dass du einen Plan hast, dass du lenken und leiten möchtest und dass du eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns hast. Ich möchte darauf vertrauen, dass du ja zu jedem persönlich sprichst auf eine Art und Weise, dass er es versteht. Herr, und ich möchte dir die Welt anbefehlen. Du siehst die ganzen Baustellen, die ganzen Kriege, dieses ganze Elend, das Leid. Herr, manchmal, ja, wir sind sprachlos und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich möchte dich bitten, dass du dich als Herr des Friedens erweist, dass die Konflikte in der Welt, gerade jetzt auch in der Ukraine, dass das wirklich zu einem guten Ende kommt. Herr, greife du da ein, lenke du Politiker, Verantwortliche. Ich möchte dich auch für unser Land bitten, Herr, dass du Einheit schenkst, Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Herr, und dass wir uns daran erinnern, wie dankbar wir sein dürfen, in diesem Land zu leben, was so viele Vorteile und Privilegien hat. Herr, ich danke dir, dass du mit uns gehen möchtest, auch in diese kommende Woche hinein. Du hast versprochen, dass du da bist. Und all das, was uns sonst noch bewegt, wollen wir in das Gebet legen, was du uns gelehrt hast. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.